Guten Morgen am Zieh-Dich-Raus-Tag.
Zieh-Dich-Aus-Tag? Ich hab doch gar nichts an.
Ja, das ist mir schon klar. Nein, Zieh-Dich-Raus-Tag. Ach so. National Day of Unplugging in den USA.
Ja, dann können wir aber nicht mitspielen, weil Unplugged und Podcast, irgendwie schließt sich das aus.
Da hast du recht, aber dem IPC, dem sollte man den Stecker ziehen.
Definitiv. Und in der Bundesliga, da laufen auch einige Teams nur noch auf Reserve. Und die Paralympics und die Motorrad-WM, die würden auch nicht funktionieren, wenn man denen die Energie nehmen würde.
Also, guten Morgen zu Stand jetzt. Wir haben ja auch wieder unsere Energie. Ich habe hier meine Energie hier in Form eines Kaffees, obwohl ich faste. Kaffee geht, alles andere ist verboten, also zumindest an süßen Sachen und so. Naja, also ich hoffe, es reicht, ja, jetzt am Fuße der Woche für diesen Podcast, der wie immer unterstützt wird vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir, Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus. Ich faste nicht, aber Kaffee ohne Schuss, geht das? Also ohne Schuss Milch natürlich.
Ja, nee, ist schon klar. Ich verstehe dich schon.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Gestern Vormittag, kurz nachdem wir Stand jetzt online gestellt hatten, da fielen die Herren vom IPC dann doch um. Also das Internationale Paralympische Komitee hat dann doch nochmal umgeschwenkt. Die wollten sich wohl unseren Vorwurf, sie hätten Lack gesoffen, den wollten sie wohl so nicht stehen lassen.
Ja, ich habe gedacht, ich beiße nochmal in die Tischkante. Ja? Kurz nachdem wir rausgekommen sind, dann gleich schon die Gegendarstellung sozusagen. Aber die hören das und das ist ja auch okay. Da war unser Druck dann doch zu groß. Ja? Keine 24 Stunden nach der umstrittenen, nach der fatalen Entscheidung, so haben wir sie auch gestern genannt, zur Zulassung der Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus unter neutraler Flagge, dann doch nochmal die Rolle rückwärts. Gut so, wie wir finden, allerdings müssen wir darüber reden, wie diese Kehrtwende jetzt zustande kam.
Ja, also die Art und Weise ist schon mehr als bedenklich und zeigt auch, dass das IPC offenbar immer noch gar nichts verstanden hat, denn weder wurde dieser ursprüngliche Beschluss als klare Fehlentscheidung dann auch wirklich so benannt, so deklariert, und noch gab's ein wirkliches Wort der Reue, gar nichts.
Ja, also man hätte sich zum Beispiel auch eine Botschaft an die ukrainischen Sportlerinnen und Sportler gewünscht, aber die gab es nicht. Aber das zeigt letztlich eben nur nicht, die eigene Überzeugung führte zu dieser Kehrtwende, sondern eigentlich nur der öffentliche Druck.
Ja, das Schlimme ist, das gibt das IPC auch noch unumwunden zu, denn nach der Boykottandrohung einiger Verbände, da erst hat man reagiert, da sah die Dachorganisation die Durchführung der Paralympischen Spiele nämlich in Gefahr und man weiß ja, ohne Paralympics auch kein Geld.
Naja, und daher ging man dann doch lieber den Weg, eine Top-Nation wie Russland auszuschließen, als wählte das IPC quasi das geringere Übel an dieser ganzen Geschichte. Also das ist praktisch deren Schluss gewesen. Alternativ wäre eigentlich nur Winterspiele ohne zahlreiche Top-Nationen, also dann in größerer Zahl oder gar ein kompletter Ausfall.
Ja, das ging natürlich nicht und im Ganzen schlägt dann noch die Krone ins Gesicht, dass sich die Funktionäre um Präsident Andrew Parsons auch noch bei Athleten entschuldigten, deren Länder einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führen und das Völkerrecht eklatant brechen. Das ist eine Farce und du hast gesagt, Entschuldigung an die Ukrainer gab es nicht, eine Erklärung auch nicht. Für die ist es ein Schlag ins Gesicht.
Stand jetzt aktuell.
Also diese Frage, die uns jetzt dann zwei Tage beschäftigt hat, diese Frage ist damit geklärt, aber viele weitere rund um die Paralympics 2022 sind noch offen. Ab heute bis zum 13. März finden sie also statt. Wie viele Athletinnen, wie viele Athleten nehmen teil, Malte?
Also nach dem Ausschluss von Russland und Belarus starten noch 653 Sportlerinnen und Sportler aus 48 Nationen Stand jetzt. Aus Deutschland kommen 17 Athletinnen und Athleten. Dazu werden die Sehbehinderten dann noch von 5 Guides unterstützt. Damit ist das Team ja von den reinen Athleten und Athletinnen her etwas kleiner als in Pyeongchang vor 4 Jahren. Damals war die deutsche Delegation 20-köpfig.
Wie viele und welche Wettbewerbe gibt es?
Also es werden 78 Wettbewerbe in 6 Sportarten bestritten. An den Wettkampfstätten natürlich, die wir jetzt von den Olympischen Spielen her noch gut kennen. Mehr als die Hälfte der Entscheidung fällt übrigens gar nicht in Peking, sondern im 180 Kilometer entfernten Zhangjiakou. Und in Peking selbst, ja, da ist dann jeweils ein Turnier für Para-Eishockey und Rollstuhlcurling angesetzt.
Gibt es sowas wie einen Star der deutschen Mannschaft?
Ja, und unsere Hörer und Hörerinnen von Stand jetzt, die kennen sie auch. Annalena Forster haben wir ja schon öfter hier thematisiert, auch schon gehört. Die Monoskifahrerin, die gewann ja im Januar bei der WM im norwegischen Lillehammer 4 Titel, gilt in Peking als große Goldhoffnung. Sie hat ja schon gesagt, ja, wenn es wirklich gut läuft, könnten es 5 werden. Aber so weit will sie natürlich nicht gehen, das hielt sie dann doch für vermessen. Andrea Rothfuss wäre noch eine andere im Ski Alpin oder Anja Wicker und Martin Fleig, die beiden Ski-Nordisch-Athleten, die sind ja auch selbst schon Paralympicsieger geworden. Also auch die sollte man so als deutschen Star auf dem Zettel haben.
Sollte man die nur auf dem Zettel haben oder muss man sie auch intern auf dem Zettel haben? Also gibt es Medaillenvorgaben für die deutschen Behindertensportler?
Nein, also darauf verzichtet der DBS generell. Aber wenn wir es einfach mal selber so vergleichen. In Pyeongchang 2018, da hatte das deutsche Team 19 Medaillen geholt. 7-mal Gold war dabei. Allein Anna Schaffelhuber und Andrea Eskau, die holten 9 der 19 Medaillen. Die sind aber jetzt gar nicht dabei. Schaffelhuber hat die Karriere beendet. Eskau fehlt aus gesundheitlichen Gründen. Aber ich denke mal so in die Richtung sollte es sicher auch aus Sicht des DBS dann wieder gehen. Natürlich jetzt mit anderen Athletinnen und Athleten, zum Beispiel mit Annalena Forster.
Paralympics Handicapper, das ist ja immer ein ganz schwieriges Thema auch. Wie werden das bei den Paralympics möglichst faire und leistungsvergleichbare Wettbewerbe? Geht das irgendwie?
Ja, also die Sportlerinnen und Sportler werden in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Die sind dann auch international anerkannt. Im Ski Alpin, im Skilanglauf, im Biathlon, da werden die Sportlerinnen und Sportler zum Beispiel in stehend und sitzend klassifiziert und dann noch in visuell beeinträchtigt oder nicht. Und um die Zahl der Entscheidungen möglichst zu reduzieren, wurde ein Prozentsystem eingeführt. Das bedeutet, dass die Leistungen innerhalb dieser 3 Kategorien vergleichbar gemacht werden. Bedeutet in der Praxis nichts anderes als die Laufzeit wird dann entsprechend der Behinderung mit einer Prozentzahl multipliziert und daraus ergibt sich dann eine Endzeit und die ist dann letztlich entscheidend für die Medaillenvergabe.
Top und Flop.
Top des Tages ist die Deutsche Reiterliche Vereinigung, denn die will künftig die umstrittene und viel diskutierte Trainingsmethode des Touchierens von Pferden im Sprung in Deutschland verbieten und damit einen wichtigen Beitrag zum Tierschutz und zum Tierwohl leisten.
Und Flop des Tages ist der DFB, denn der kommt einfach nicht zur Ruhe. Eine Woche vor der Präsidentenwahl am 11. März erschüttert jetzt eine neuerliche Polizeirazzia den Verband. Diesmal geht es um den Verdacht der Untreue. Konkret geht es laut Staatsanwaltschaft um einen Vertrag in Höhe von 360.000 Euro. Den soll ein ehemaliger Funktionär im Namen des DFB mit einer Kommunikationsagentur abgeschlossen haben. Allerdings besteht der Verdacht, dass es ein Scheinvertrag gewesen sein soll, bei dem es für die Zahlung keine Gegenleistung gegeben habe. Das wird jetzt gerade untersucht.
Stand jetzt aktuell.
Bleiben wir beim Fußball, werden wir aber sportlich. 25. Bundesliga-Spieltag steht an und wir haben für euch zu den neuen Spielen des Wochenendes 9, ja, wir hoffen, interessante Fakten parat.
Ja, was für ein Freitagabendkick. Bielefeld gegen den FC Augsburg. Heimstärke trifft auf Auswärtsschwäche. Oder anders formuliert, die beiden Teams mit dem geringsten Ballbesitz der Liga duellieren sich. Das kann was werden.
Der internationale Markt ist begeistert über so ein Freitagsspiel. Am Samstag werden sie dafür entschädigt. Spitzenspiel. Bayern gegen Leverkusen. Also Bayer Leverkusen ist ja auf Kurs. Ja. Die blicken auf den stärksten Rückrundenstart ihrer Bundesliga-Geschichte zurück. 16 Punkte, 23 Tore und damit liegen sie auch knapp vor dem FC Bayern in der Rückrundentabelle. Die haben nämlich nur 15 Zähler gesammelt. Und damit dieser Vorsprung so bleibt, zumindest in der Rückrundentabelle, da dürfen sich die Leverkusener dann aber nicht wie sonst regelmäßig in der Allianz Arena diesmal wieder in die Hose machen.
Naja, und wenn die Bayern dieses Ding dann noch gewinnen und Dortmund vielleicht verliert, dann kannst du den Bayern ja wirklich schon fast zur Meisterschaft gratulieren. Das, also naja, wir schauen mal. Das wird jedenfalls eine spannende Begegnung. Morgen, statistisch gesehen, hat der Sportclub Freiburg in Leipzig nicht den Hauch einer Chance. Denn die Breisgauer sind quasi Lieblingsgäste. 13 von 15 möglichen Punkten gewann Rasenballsport. Freiburg ist nicht ohne Pflichtspielsieg bei den Sachsen. Also es wird mal Zeit.
Und nicht, also noch nie konnte beim Duell Wolfsburg gegen Union die Gastmannschaft einen Dreier holen. Wolfsburg gewann 2-mal zu Hause, holte auswärts 2 Remis und kassierte eine Niederlage. Ja, in diesem Jahr ist es wieder in Wolfsburg.
Hertha und Frankfurt, das sind zwei Teams, die zuletzt jeweils dreimal in Folge verloren haben. Aber wenn man die historische Bilanz zugrunde legt, müsste diese Serie für Hertha jetzt enden. Denn Frankfurt ist auch da eine Art Lieblingsgegner. Gegen kein anderes Team gewann die Hertha häufiger, 30 Mal, und erzielte mehr Tore, 116 Stück.
Und wenn Fürth führt, geht's meist nicht gut aus. 17 Punkte haben die Fürther in dieser Saison schon liegen lassen. So viele wie kein anderes Team der Liga. Gegner Bochum dagegen ist statistisch gesehen ein Experte, was Führung zu behaupten angeht. Die ließen erst 4 Punkte nach Führung in dieser Saison liegen. Das ist Topwert der Liga. Allerdings gehört auch zu dieser Statistik dazu, die gehen ja auch nicht so oft in Führung.
Zwischen Stuttgart und Gladbach steht ein Jubiläumsspiel an. Zum 100. Mal treffen die beiden Teams in der Bundesliga aufeinander. Der VfB gewann, Stand jetzt, 40 Spiele. In 30 ging es unentschieden aus und 29 Mal verlor der VfB Stuttgart. Rechnet man dann alle Partien auf die 3-Punkte-Wertung um, holte Stuttgart gegen keinen anderen Verein so viele Zähler wie gegen Gladbach.
Und Mainz verlor zwar die letzten 4 Heimspiele gegen den BVB alle, aber sie haben eine Stärke, die Dortmund jetzt am Wochenende vielleicht stoppen könnte, denn Mainz lässt in dieser Saison in der Schlussviertelstunde ligaweit die wenigsten Gegentore zu, nur 1 bisher. Und damit sind sie in der Phase besonders konzentriert, in der der BVB eigentlich gerne zuschlägt. 16 Tore hat der BVB schon in den letzten 15 Minuten eines Spiels geschossen, übrigens auch im Hinspiel gegen Mainz, aber das war dieses eine Tor, was sie da nicht verhindern konnten. Das wird spannend.
Ja, Stöpsel rausziehen, also unser Tagesmotto sozusagen, ist auch beim Spiel Köln gegen Hoffenheim wahrscheinlich angesagt. Das dürfte eine klare Nummer werden. Seit 11 Bundesligaspielen haben die Geißböcke gegen die TSG nicht mehr gewonnen. Sogar die letzten 7 Spiele in Folge verloren. Köln ist damit für Hoffenheim, und wir schließen quasi den Kreis, der Lieblingsgegner. So eine Serie haben sie noch gegen kein anderes Team geschafft.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 3. und 4. März 1928, da beschlossen der Brite Arnold Lann und der Österreicher Hannes Schneider gemeinsam als Vertreter des Skiclub Arlberg die ersten Arlberg-Kandahar-Rennen auszutragen.
Das ist eine Kombination aus Slalom und Abfahrt und damit die erste alpine Kombination, der erste Kombinationswettbewerb der Geschichte. 45 Läufer aus Österreich, der Schweiz, aus England und den USA gehen an den Start, und die Veranstaltung war und ist bahnbrechend.
Das war wirklich toll. 2 Jahre später erkennt dann der internationale Skiverband FIS, bis dahin dominiert von den Vertretern der nordischen Disziplin, auch den alpinen Rennsport offiziell an. Also das war so ein Durchbruch letztlich.
Der Name Kandahar für diese Rennen geht in der Tat auf die gleichnamige Region in Afghanistan zurück, denn dem englischen Heeresführer Frederick Roberts wurde nach seiner Rückkehr aus dem Anglo-Afghanischen Krieg 1892 der Titel Earl of Kandahar verliehen.
Ja, und beim ersten Abfahrtslauf der Geschichte 1911 in Crans-Montana in der Schweiz, da stiftete er den Siegerpokal, und daher wurden diese Rennen später dann lange nach ihm benannt. In Garmisch-Partenkirchen übrigens, die Piste, die heißt auch noch Kandahar, die hat den Namen dann sogar behalten.
Stand jetzt aktuell.
In Doha in Katar beginnt am Wochenende auf dem Lusail International Circuit die neue Saison der Motorrad-Weltmeisterschaft. 20 Jahre nach der MotoGP-Premiere 2002. Was erwartet uns in dieser Jubiläumssaison? Wie sieht da der Terminplan aus?
21 Stationen sind im Rennkalender schon mal eingeplant. Es gibt sogar 2 Premieren in diesem Jahr, eine in Finnland und eine ist für Indonesien geplant. Wenn denn alle Läufe auch wie geplant über die Bühne gehen können, wird's also eine Rekordsaison, denn so viele Rennen, die gab's in einem Jahr noch nie. Letztes Jahr war es auch mal geplant gewesen, da waren 21 Rennen vorgesehen gewesen, am Ende konnten aber nur 18 ausgetragen werden.
Wie sieht die Route aus?
Also los geht's jetzt am Wochenende in Katar, dann geht's weiter zum Pertamina Mandalika Circuit in Indonesien und dann über Südamerika in die USA, und das erste Europarennen, das steigt dann in etwas mehr als 1,5 Monaten am 24. April in Portugal. Am 19. Juni gibt's den Deutschland Grand Prix am Sachsenring und im September und Oktober wird dann in Japan, Thailand, Australien und Malaysia gefahren, und dann geht's nochmal zurück zum Saisonfinale, das ist am 6. November. November in Valencia dann terminiert.
Einen Deutschland-Grand Prix wird es also geben. Wie viele deutsche Fahrer sind am Start?
Ja, als Fixstarter ist nur Marcel Schrötter mit dabei. Im Team Intact GP in der Moto2 fährt er. Aber es ist Stand jetzt fraglich, ob er schon in Katar in die Saison einsteigen wird. Er laboriert noch an einem Handbruch. Aber er hat gesagt, er versucht alles, damit es trotzdem klappt.
Ja, also wenn er dann gesund ist. Wie sind denn die Aussichten für Schrötter?
Naja, also Titelchance hat er natürlich nicht. Er stand ja immerhin in seiner Karriere schon 5-mal auf dem Podium, ist noch ohne Sieg und im Grunde auch das ganze Jahr 2021 über hat er es nicht in die Top 3 geschafft. Am Ende war er 10. der Gesamtwertung. Also das war schon sehr enttäuschend. Da müsste er jetzt schon eine ordentliche Schippe drauflegen, damit es besser wird.
Man hört im Vorfeld von der Formel 1 so viele Neuerungen, neue Autos. Eigentlich weiß man gar nicht, wo man steht. Also wir wünschen natürlich, dass unseren Fahrern jetzt, beziehungsweise unserem Fahrer bei der Motorrad-Weltmeisterschaft, dass da alles gut wird, dass das ja besser wird als das Vergangene. Aber was ist denn bei denen neu in der Saison? Gibt's da auch irgendwas, woran wir uns dann komplett neu orientieren, neu gewöhnen müssen?
Ja, man muss sich vor allen Dingen daran gewöhnen, dass Valentino Rossi nicht mehr mit dabei ist, also zumindest nicht als Fahrer. Ja, nee, der gehörte, du bist zu Recht entsetzt, der gehörte ja eigentlich zum Inventar. Ne?
Motorradfahren ist Valentino Rossi.
Ja, genau.
Also das ist ja.
Es kann sich kein Mensch mehr daran erinnern, dass der mal nicht gefahren ist, war eigentlich gefühlt immer dabei, 26 Jahre am Stück.
Ja, aber der hat er ja schon als Kleinkind angefangen. Gefühlt. Also ja. Zeit meines Denkens, dass irgendwie ich, also kaum war Helmut Bradl weg, dann fing es irgendwie an mit Valentino Rossi.
Ja. Ja, Toni Mang, genau, da hatte er noch nicht mal einen
Führerschein.
Auch, so.
Ja,
er durfte
auch, ja,
noch kein Auto fahren, aber durfte natürlich dann Motorradrennen schon fahren. Ja, 26 Jahre her. 432 Einsätze, 9 Titel. Also der war wirklich gesetzt. Dr. Rossi ist jetzt nur noch Chef des Muni VR46 Racing Teams und als der ist er dann zumindest noch an der Strecke, nur eben nicht mehr auf der Strecke.
Das ist ja, ich bin geschüttelt und gerührt. Naja, also, wer wird in diesem Jahr im MotoGP, also der Königsklasse, der große Favorit?
Ja, gut, Rossi ist weg, aber der war ja sowieso in den letzten Jahren schon kein Favorit mehr. Aber es gibt in diesem Jahr natürlich trotzdem einige alte Bekannte, die favorisiert sein dürften. Titelverteidiger Fabio Quartararo zum Beispiel, der ist mit dabei. Auch Francesco Bagnaia muss man dazu zählen. Der hat ja einen tollen Endspurt 2021 hingelegt, 4 der letzten 6 Rennen gewonnen, wurde damit dann noch Vize-Weltmeister. Ja, und Marc Marquez, eigentlich würde man den auch gerne mit aufzählen, aber der hatte so viele Verletzungen und so viele Pausen in den letzten Jahren einlegen müssen. Jetzt auch noch eine Augen-OP gehabt, weil er doppelsichtig war. Also alles ganz, ganz schwierig. Da muss man erst einmal Stand jetzt ein Fragezeichen hintersetzen, ob er da dann auch mit reingehört.
Ein Fragezeichen, also ein dickes Ausrufezeichen setzen wir hinter Schräglage. Das ist der MotoGP-Podcast auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com. Da erfahrt ihr natürlich alles rund um die Weltmeisterschaft.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Wir haben es angesprochen, im Vogelnest von Peking starten die 13. Winterparalympics. Die Eröffnungsfeier beginnt um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit und die Wettkämpfe bestimmen dann natürlich auch das sportliche Wochenende.
Genau wie der Davis Cup im Tennis. Das deutsche Team bestreitet Freitag, Samstag seine Qualifikationspartie in Brasilien. Übrigens ja mit Alexander Zverev an der Spitze. Hoffentlich haut er nicht wieder auf irgendwelche Schiedsrichterstühle ein, aber glauben wir mal nicht. Ab 20 Uhr auf jeden Fall Einzelmatches, dann Samstag die Entscheidung im Doppel und in den beiden letzten Einzeln. Der Sieger qualifiziert sich dann für die Gruppenphase der besten 16 Teams im September.
Ja, und in der Bundesliga treffen heute Abend ab 20.30 Uhr Arminia Bielefeld und der FC Augsburg zum Knaller des Wochenendes aufeinander. Der Sieger kann sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Ja, und kann dann irgendwie zum unteren Mittelfeld so ein bisschen aufschließen.
Ja, und bestens versorgt werdet ihr natürlich mit Informationen zum Sport, weil wir ja am Wochenende uns auf die faule Haut legen beim Sportradio Deutschland mit ständigen News-Updates alle 15 Minuten und unseren Experten von meinsportpodcast.de, die hört ihr da dann auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, und ab 7.07 Uhr sind wir Montag wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Genau, und da haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch. Klickt euch einfach mal durch. Bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Und ich ziehe jetzt hier den Stecker.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.